Lasst uns aufstehen, wenn ich uns den Predigttext für heute Morgen vorlese. Wir machen weiter in unserer Reihe durch die Apostelgeschichte und wir kommen heute zur Apostelgeschichte Kapitel 9. Ich lese uns die Verse 32 bis 35. Apostelgeschichte Kapitel 9, die Verse 32 bis 35. Hier heißt es in Gottes Wort: Es geschah aber, dass Petrus, indem er überall hindurchzog, auch zu den Heiligen hinabkam, die zu Lydda wohnten. Er fand aber dort einen Menschen mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren zu Bett lag. Er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Und sogleich stand er auf. Und es sahen ihn alle, die zu Lydda und Charon wohnten, die bekehrten sich zum Herrn. Lasst uns beten. Unser Herr, unser Gott, du versprichst in deinem Wort, dass du mitten unter uns wohnen und wandeln willst, dass du unser Gott bist und wir dein Volk sind. Und um das bitten wir dich heute Morgen, dass du jetzt hier wohnst, mit deiner Heiligkeit, mit deiner Gegenwart, dass du wandelst in unserer Mitte und große Dinge an unseren Herzen tust, Herr. Dass du dich als der lebendige Gott erweist und wir sind dein Volk. So erbaue und ermutige du deine Heiligen und bekehre du Sünder zu dir. Herr, das beten wir, denn du bist der Herr und wir sind dein Volk. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Nimmt gerne Platz. Die Apostelgeschichte, die gibt uns sozusagen die Kirchengeschichte, die frühe Kirchengeschichte wieder. Das, was Jesus Christus getan hat, nachdem er aufgefahren ist zum Himmel, was er tut durch seine Apostel, was er weiterwirkt. Und er tut Großes, er tut Mächtiges. Viele Menschen kommen zum Glauben. Das lesen wir gleich zu Beginn der Apostelgeschichte. Tausende bekehren sich. Die Weltmission startete und Christus erreicht von nun an überall Menschen auf der ganzen Welt. Aber wisst ihr, was interessant ist? Diese Kirchengeschichte, diese Apostelgeschichte, die hat nicht bloß die große Masse im Fokus. Inmitten dieser großen Kirchengeschichte spielen einzelne Personen eine Rolle. Wir sehen, wie der Herr einzelnen Personen begegnet. Das kennen wir von Jesus. Lesen wir zum Beispiel das Johannesevangelium, sehen wir, wie er einzelnen Menschen begegnet, wie Nikodemus, der Samariterin am Brunnen, Blindgeborenen und anderen. Und das sehen wir auch durch die Apostelgeschichte hindurch. Erinnert euch vielleicht an Kapitel 1, den Lahmgeborenen, den Kämmerer aus Äthiopien, Kapitel 8. Heute in unserem Predigttext Aeneas oder Saulus, seine Geschichte haben wir uns die letzten Sonntage auch angeschaut. Und Tabitha, noch im selben Kapitel, das wir uns nächstes Mal anschauen werden. Der Hauptmann Cornelius, der kommt, oder Lydia oder der Kerkermeister, andere. Die Kirchengeschichte, wo abertausende Menschen erreicht werden, besteht aus vielen einzelnen Geschichten. Christus begegnet Menschen, nicht bloß einer grauen, unbekannten Masse von Abertausenden, jeden Einzelnen. Er weiß, wie und wann er jeden Einzelnen erreichen will. Die Kirchengeschichte setzt sich zusammen aus vielen einzelnen persönlichen Geschichten und wenn ich fragen würde, dann hat jeder von euch eine Geschichte zu erzählen, wie Jesus Christus euch begegnet ist. Und hier in unserem Text sehen wir, wie Christus dem Aeneas begegnet, ein Mann, der 8 Jahre lang lahm war. Ich sage, er begegnete Christus, weil Petrus nämlich nicht sagt, ich heile dich, sondern Petrus sagt, Jesus Christus heilt dich. Jesus hat diesen Mann gesehen. Es heißt jetzt zwar, Petrus, der ging überall umher und er fand einen Mann, aber in Wirklichkeit fand Christus diesen Mann. Jesus ist der, der sucht und der findet und der Menschen begegnet in ihrer jeweiligen Situation. Und 8 Jahre lang. Was meint ihr, wie er sich gefühlt hat? Wie oft er wohl darüber nachgedacht hat, ob Gott ihn wohl vergessen hat? Ob Gott sich überhaupt schert um sein Leben? Und dann kommt Christus und begegnet diesem Mann. Verstehst du, was das bedeutet? Verstehst du, was das bedeutet für dich? Christus sieht dich. Sieht nicht bloß die graue Masse von Menschen, die hier sind. Er sieht dich. In deiner Situation. Sei sie noch so schwierig und hoffnungslos und bist du voller Trauer und weiß nicht, wie das weitergehen soll und weiß nichts mit dir anzufangen. Er sieht dich. Er ist da. Er wandelt unter den Seinen. Er ist da. Kennt die Geschichte von dem Apostel Nathanael, der kommt zu Christus und will mit ihm sprechen. Und bevor Nathanael überhaupt was sagen kann, kennt Jesus ihn schon. Und Nathanael fragt, woher kennst du mich? Und Jesus sagt, ehe du unter dem Feigenbaum warst, rief ich dich. Also bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Er sah Nathanael. Christus sah auch Aeneas. Er sah ihn. Er begegnete ihm. Er heilte ihn. Er kennt auch dich. Und er spricht auch zu dir. Vielleicht bist du gar nicht körperlich gelähmt. Ja, bist du nicht. Aber vielleicht bist du bewegungsunfähig und du befindest dich in einem schwierigen Zustand. Der Herr sieht dich. Und der Herr spricht zu dir. Und der Herr begegnet dir. Wie hat er das denn gemacht bei Aeneas? War das irgendein mystisches Erlebnis, eine Vision, ein Traum, eine Erscheinung, eine Stimme, die er gehört hätte aus dem Himmel? Wie begegnete Christus dem Aeneas? Einfach durch das Wort des Apostels. Durch das Wort. Ich bete und hoffe, dass der Herr dir auch heute in seinem Wort begegnet. Dass du das erlebst, dass er lebensverändernd in deinem Leben eingreift. Dass du merkst, dass er um deine Situation weiß, dass er zu dir spricht und dass er dir aufhilft. Bei ihm ist viel Trost, viel Kraft. Ich möchte heute Morgen aber sagen, was wir von Petrus lernen können. Was kann jeder Einzelne von uns von Petrus hier lernen? Ich weiß nicht, vielleicht wünschst du dir, dass der Herr dich gebraucht, dass du dem Herrn dienen kannst, dass er dich benutzt, um ein Segen zu sein für andere Menschen. Petrus lebt uns das hier vor und ich glaube, wir können hier einiges Nützliches lernen, das uns hilft, für den Herrn nützlich zu sein, auf das er uns gebraucht. Ich möchte heute Morgen 5 Dinge sagen. 5 Dinge, die wir von Petrus lernen können. Das Erste ist, ich glaube, was wir klar hier sehen, das Erste, was du lernen kannst von Petrus ist, pflege deine Beziehung zu Jesus Christus. Pflege deine Beziehung zu Jesus Christus. Petrus war 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs und dann war Jesus plötzlich weg. Zum Himmel aufgefahren, nicht mehr da. nicht mehr zum Sehen da. Und dennoch wusste Petrus ganz gewiss, dass Jesus Christus mit ihm ist. Hätte er denn sonst zu Aeneas sagen können, Jesus Christus heilt dich? Wenn er sich nicht gewiss wäre, dass Jesus mit ihm ist, dass Jesus da ist? Hätte er überhaupt sowas sagen können? Wenn Jesus irgendwie so eine ferne Person wäre, die unerreichbar wäre, nicht da wäre? Tatsächlich, obwohl Jesus nicht mehr leiblich da ist, hat er diese innige Beziehung zu Christus und lebt in dem Bewusstsein seiner Gegenwart. Es heißt in Vers 32, es geschah aber, dass Petrus, indem er überall hindurch zog, Petrus zog überall hindurch und dennoch, wohin er auch zog, er war sich einer Sache gewiss, nämlich, dass Jesus Christus mit ihm war. Er hat es geglaubt, was wir lesen in Matthäus 28, wo Jesus ja den Befehl gibt, hinauszugehen und Menschen zu Jüngern zu machen, sie zu taufen und sie zu lehren. Und dann sagt doch Jesus diese berühmten Worte, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Petrus glaubte das tatsächlich. Wenn ich jetzt überall umhergehe und wenn ich Menschen begegne, dann ist Christus mit mir. Er ist wirklich da. Er hat das nicht einfach nur so, das ist nicht so ein trostreiche Floskel. So von wegen, ich drück dir mal die Daumen oder sowas, was Leute heutzutage sagen. Was interessiert mich, ob du deine Daumen drückst? Was soll mir das helfen? Ich denk an dich. Was interessiert mich das, ob du an mich denkst? Das hilft mir doch überhaupt nicht. Aber dass Christus mit mir ist, das hilft mir. Und er ist tatsächlich da. Er geht mit mir. Petrus lebte mit Jesus und er wusste, dass er es ist, der dort handelt an Aeneas. Petrus hat sich nicht als Wunderheiler gesehen. Als jemand, der dachte, er hätte die Fähigkeit, andere Menschen gesund zu machen. Wir lesen das in Apostelgeschichte 3, als Petrus und Johannes diesen Mann helfen, der gelähmt ist, der da am Tor sitzt. Und die Leute starren sie an und überlegen, was sind das für Menschen? Und Petrus muss sagen, was schaut ihr so auf uns, als ob wir das in unserer Kraft oder weil wir irgendwie so fromme Menschen wären, als ob wir das getan hätten? Jesus Christus war es. Jesus war es. Und Petrus ist sich so gewiss der Gegenwart Jesu Christi, obwohl er so oft versagt hat. Ist Petrus nicht derjenige, der den Herrn verleugnet hatte? Ist er das nicht? Und dennoch lebt er in dieser innigen Beziehung mit Jesus, obwohl er so oft versagt hat. Petrus hat verstanden, was Jesus gelehrt hat in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das hat er erlebt, dass immer, wenn er in seiner eigenen Kraft, in seiner eigenen Initiative, seinen eigenen Willen, in seinen eigenen Vorstellungen gewandelt ist, dann endete es nie gut. Du musst wandeln mit dem Herrn. Und es reicht nicht, wenn du denkst, so, ich stehe morgens auf und ich habe 5 Minuten und dann denkst du, du hast deine Pflicht irgendwie erledigt, dass du meinst, jetzt habe ich meine stille Zeit gehabt, habe ich ja gemacht, das ist das, was ein guter Christ macht, so 5 Minuten Wort anschauen, dann vielleicht nochmal beten und dann wandelst du den ganzen Tag und du vergisst den Herrn, dass er mit dir ist. Heißt er nicht Immanuel, Gott mit uns? Ist das nicht sein Name? Es heißt von Henoch in 1. Mose 5, Vers 22, und Henoch wandelte mit Gott. Das Gleiche können wir über Petrus sagen. Er wandelte mit Gott. Die Frage ist, wie sieht dein Alltag aus? Wie sieht es aus, wenn du hier und dorthin gehst? Wandelst du mit dem Herrn? Pflegst du deine Beziehung zu Christus oder lässt du es zu, dass Sünden, das Pflegen von Sünden, deine Beziehung zu dem Herrn betrübt und die Beziehung kaputt macht? Und du wie Adam bist, der sich versteckt und die Gemeinschaft irgendwie gar nicht innig da ist und du so deinen Alltag irgendwie überstehst und vor dich hinlebst und nicht mit dem Herrn gehst? Nur wer wirklich in Beziehung zu dem Herrn steht, eine innige Beziehung zu ihm pflegt, den wird der Herr auch gebrauchen zum Segen für andere. Und das ist die erste Sache, die wir hier lernen müssen von Petrus. Wenn er geht, dann in dem Bewusstsein, dass der Herr mit ihm ist, sonst hätte er sowas nicht sagen können zu Aeneas. Das zweite, was ich nennen möchte, was wir von Petrus lernen können, ist: Verschwende deine Lebenszeit nicht. Wie komme ich darauf? Nun überleg dir mal, was Petrus alles schon erreicht hat. Aber Tausende haben sich bekehrt in ersten Kapiteln der Apostelgeschichte. Er wurde zum Leiter der wichtigsten Gemeinde überhaupt. Was will man mehr? Jetzt kann man sich doch zur Ruhe setzen. Was macht der in seinem Alter? Er zog hindurch, und zwar überall. Er sucht die Heiligen auf. Er sucht Menschen, denen er beistehen kann. Petrus verschwendete seine Zeit nicht. Du musst nämlich was wissen, was wichtig ist über Petrus, um auch zu verstehen, was er hier macht. Jesus hat dem Petrus gesagt, und das lesen wir in Johannes Vers, Kapitel 21, Jesus hat dem Petrus gesagt, dass er sterben wird, und zwar wie als Märtyrer. Petrus wusste also, der Tag wird bald kommen, wo er sterben wird als Märtyrer. Und er wusste nicht, wie lange Zeit er noch hat. Er hätte ja auch ängstlich in Jerusalem bleiben können, sich einschließen können und sagen können, nun, ich möchte nun keine Aufmerksamkeit noch erregen und ich war auch schon genug im Gefängnis, jetzt ist mal gut. Jetzt kann ich so den Abend meines Lebens schön ausklinken lassen bei einem Glas Wein und dann ist gut. Ja, warum diesen Ärger? Können doch auch andere machen. Er macht sich auf. Warum? Und das beschreibt er uns in seinem zweiten Brief in Kapitel 1. Ich lese euch mal vor, was er hier sagt. Er sagt da ab Vers 12, also 2. Petrus Kapitel 1 ab Vers 12. Er sagt, schreibt dort an die Christen: Ich will Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Ich halte es aber für recht, und jetzt sagt er, was sein Anliegen ist. Solange ich in diesem Zelt bin, das bedeutet, solange ich in diesem Leib bin, solange ich hier auf Erden lebe, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, ich werde bald sterben, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Jesus hat mir das gesagt, ich werde bald sterben. Darum mache ich was? Ich werde nicht müde, euch all diese Dinge in Erinnerung zu bringen. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Warum geht er denn umher? Warum sucht er denn die Heiligen auf? Um sie zu erinnern, solange er in diesem Leib ist, was sie gehört haben, was sie glauben und dass sie darin wandeln. Er nutzt die Zeit, bevor er stirbt. Er erinnert sie an die Dinge der Rettung, die Christus gemäß sind. Er schreibt Briefe, er geht umher. Dabei evangelisiert er sogar, wir lesen ja später, dass sich Menschen bekehren dadurch, durch die Dinge, die er dort mit Christus tut oder durch Christus tut. Er wird nicht müde. Er ruht sich nicht aus auf die Erfolge, die er hatte in der Vergangenheit. Er sagt nicht, reicht doch, wenn die Gemeinde 3000 Mitglieder hat. Er will dem Herrn dienen. Die Frage ist, dienst du dem Herrn? Wirst du müde? Weißt du, der Lahme Aeneas, der konnte nicht zu Petrus kommen. Aber Petrus konnte zu ihm kommen. Und Petrus hat sich aufgemacht. In Galater 6 heißt es ab Vers 9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wenn wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Wenn wir doch noch die Gelegenheit haben, wenn wir doch noch hier auf Erden sind, in dem Leib, dann lasst uns doch nicht müde werden, sondern unermüdlich, ohne zu ermatten, das Gute wirken. Aneinander zuerst in der Gemeinde und sogar darüber hinaus. In 2. Thessalonicher 3, Vers 13 heißt es, ihr aber Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Petrus wurde nicht müde. Setze dich ein für den Herrn, bis dein letzter Tag auf Erden gekommen ist. Und Petrus gab auch nicht auf, obwohl er oft versagt hat. Ich habe mich in letzter Zeit ein wenig damit beschäftigt, mit den Versagen von Petrus. Ich kann mich sehr oft mit ihm identifizieren. Aber ich finde etwas sehr, sehr erstaunlich, wenn man sich das anschaut. Wenn Petrus versagt hat, ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Er fischt den ganzen Tag und fängt nichts und Jesus sagt, okay, geh noch mal raus, wirf die Netze aus und es ist voll, das Schiff geht fast unter und Petrus erkennt, was für ein Versager er ist, was für ein Sünder er ist und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. So, wie reagiert Jesus auf dieses Versagen? Auf diesen Sünder, Petrus? Er sagt, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fischen. Das, was man am wenigsten erwartet. Petrus ist ein Versager und unwürdig und gerade dann, wenn er das erkennt, sagt der Herr zu ihm, du sollst mir dienen. In Lukas 22, da lesen wir, dass Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Petrus wird versagen und dann sagt er, und wenn du dich einst zurückgekehrt hast, also wenn du umgekehrt bist, wenn du wieder Buße getan hast, dann stärke deine Brüder. Das heißt, sein Versagen wird ihm vor Augen geführt und dann sagt er trotzdem, ja, und dann stärke meine Brüder. Das Versagen von Petrus, das führt niemals zum Aufgeben. Seht ihr das? Gerade dann, wenn doch sein Versagen ihm vor Augen steht, sagt der Herr, ja, gerade dann sollst du die anderen stärken, die Versager sind. Er verleugnete ihn dreimal. Und was macht Christus? Er fragt ihn dreimal, ob er ihn lieb hat und sagt dann dreimal, du sollst dich um meine Schafe kümmern. Petrus erlebte viel Versagen. Und dennoch arbeitete er weiter. Er verschwendete seine Zeit nicht. Er hat verstanden, dass sein Versagen nicht bedeutet, dass er dem Herrn nicht mehr dienen kann, sondern vielmehr, dass er noch mehr auf den Herrn angewiesen ist und auf seine Kraft und sich seiner Gegenwart noch viel mehr bewusst sein muss und viel mehr aus seiner Kraft leben muss. Doch gerade dann, wenn du versagst, dann ist da die Möglichkeit da, dass der Herr dir seine Kraft zeigt und dich gebrauchen kann. Weil du da nicht stolz umher gehst und meinst, du könntest irgendwelchen Menschen helfen. Denn du weißt, wer du bist. Getrennt von dem Herrn kannst du nichts tun. Verschwende deine Zeit nicht. Und deine Zeit ist dann nicht verschwendet, wenn du sie in dem Namen Jesu zu seiner Ehre in Menschen investierst. Und das ist mein dritter Punkt. Diene durch die Führung des Herrn einzelnen Menschen. Also Petrus macht sich auf, geht überall umher, aber dann heißt es plötzlich dort, er fand einen Menschen. Also er ist bereitwillig zu dienen, er geht umher, sagt, er hat den Wunsch, nützlich zu sein. Er will gebraucht werden von dem Herrn und er erlebt das hier, dass der Herr ihn führt, dass der Herr ihn finden lässt, dass der Herr ihn in Situationen führt, wo er tatsächlich nützlich sein kann und wo er gebraucht wird. Als erstes hat er natürlich die Heiligen im Fokus, er geht zu den Heiligen dort, er ermutigt sie, er dient sie, aber er dient ihnen. Aber er erlebt auch, dass der Herr ihn in Situationen führt, wo der Herr ihn auf wunderbare Weise gebrauchen kann. Auf vielleicht unerwartete Weise. Wir wissen gar nicht, ob der Aeneas jetzt Christ war. Er wird in dem Kontext der Gemeinde erwähnt, von daher ist es wahrscheinlich, aber hört doch mal, wie der Herr ihn dann gebraucht. Und es sahen ihn alle, dieser Mann, der geheilt wurde, die zu Lydda und Charon wohnten, und sie bekehrten sich zum Herrn. Aber das fängt nicht an mit dieser großen Masse, sondern es fängt damit an, dass Petrus sich einem Menschen widmet. Einem Menschen seine Aufmerksamkeit schenkt. Was wir daraus lernen können, ist, dass du dich und dass ich mich fragen müssen, habe ich eigentlich das im Fokus, dass ich sage, ich möchte Menschen dienen? Und es geht dabei gar nicht darum, tausenden Menschen zu dienen. Es reicht doch, wenn du einen findest. Dass du sagst, hier in der Gemeinde, unter den Heiligen, da gibt es welche, die möchte ich stärken, denen möchte ich beistehen, die möchte ich unterstützen. Und dass du dir gewiss bist, dass der Herr dich auch führen kann. Du sagst, Herr, irgendwo mag doch einer sein, der mich jetzt gerade braucht, der in Wirklichkeit dich braucht, aber lass mich doch dazu dienen, dass ich dieser Person helfen kann, dass sie dir begegnet. Darum bete, suche die Leitung des Herrn und sag, Herr, ich will nicht einfach zur Gemeinde gehen und ja, allen die Hand schütteln und wieder nach Hause gehen. Ich will nicht einfach durch die Straßen gehen oder an meinem Arbeitsplatz sein oder wo auch immer du mich hingestellt hast und einfach so den Menschen begegnen und das war's. Ich möchte, Herr, ich bitte dich, hilf mir, dass du mir meine Augen öffnest, dass ich Menschen, sei es nur auch eine einzige Person, heute begegnen kann, der ich dienen kann in deinem Namen. Führe mich, leite mich. Hab deine Augen geöffnet und schenke einzelnen Menschen deine Aufmerksamkeit. Petrus ist mit offenen Augen durch die Welt gelaufen, sonst hätte er dem Aeneas, sonst wäre ihm das nicht aufgefallen. Sag mir, tust du das auch? Hast du wie Jesus, als er dort am Brunnen sitzt, einzelne Personen im Blick? Er sieht die Samaritanerin. Samariterin. Meinst du kannst das? Ein Segen sein für Menschen? Sehr wohl, wenn der Herr mit dir ist. Halte deine Augen geöffnet und schau, welchen einzelnen Personen du dienen kannst. Und tu das Gleiche wie Petrus. Nun, wir wissen, Petrus war ein Apostel und er hatte eine besondere Gabe. Wir lesen dann auch im selben Kapitel, dass die anderen Jünger, die Tabitha nicht auferwecken konnten von dem Toten, deswegen mussten sie Petrus rufen. Ja, das ist eine besondere Sache, die den Aposteln übergeben wurde, diese Dinge, diese Zeichen und Wunder zu wirken. Aber du hast denselben Auftrag, nämlich Gelähmte zu heilen. Und ich möchte das nochmal vorlesen aus Hebräer Kapitel 12, damit dir das bewusst ist. Du hast den Auftrag, Gelähmte zu heilen. Das ist dein Auftrag. In Hebräer Kapitel 12 heißt es ab Vers 12. Darum, richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt den Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Was heißt das? Haben wir geistlich Lahme in unserer Mitte? Kennst du Menschen, die ständig hinterherhinken? Die nicht mit ganzer Kraft der Heiligung und dem Frieden nachjagen. Bewegungsunfähig sind. Es ist dein Auftrag, dass niemand an der Gnade Gottes Mangel leide, sondern dass du deine Augen geöffnet hast. Hör gut zu, es ist nicht bloß der Auftrag der Ältesten. Wir sind allesamt Brüder, Schwestern. Wir sind eine Familie. Und jeder von uns hat den Auftrag, auf den anderen zu schauen. Kein sagte, bin ich denn meines Bruders Hüter? Oh ja. Achte darauf, dass niemand zurückbleibe. Richte auf, die gelähmt sind. Stärke die, die schwach sind. Von Hiob heißt es in Hiob 4, da sagt ein Freund zu ihm, siehe, du hast viele zurechtgebracht und ermattete Hände hast du gestärkt. Den Stürzenden richteten deine Worte auf und wankende Knie hast du stark gemacht. Kann man das auch über dich sagen? Bist du ein Mensch, der lahme Knie aufrichtet, Hände stärkt, Stürzende aufrichtet? Ist das der Fall? Investiere dich in deine Geschwister. Investiere dich in einzelne Menschen. Schau nicht nur, wie es dir selbst geht. Schau auf deine Mitmenschen. Und es geht nicht um die große Zahl. Wenn jeder von uns sich um eine Person kümmern würde, wirklich kümmern würde, was meint ihr, wie vielen Menschen geholfen wäre? Glaubst du, dass der Herr dich gebrauchen kann, um einzelnen Menschen Christus nahe zu bringen und ihnen zu helfen? Halte Ausschau. Wir haben Geschwister, die weit weg wohnen, die einsam sind dort, wo sie wohnen. Wir haben Geschwister, die nicht jeden Sonntag da sind. Wie wär's, wenn du sie besuchst, wenn du ihnen schreibst, wenn du sie anrufst, wenn du für sie da bist? Darüber hinaus können wir als Gemeinde sagen, die Jerusalemer Gemeinde, die hätte allein für sich leben können und alle anderen aus dem Blick verlieren können. Und Petrus zog umher. Was können wir machen, um anderen Menschen zu helfen, um anderen beizustehen, die Beistand brauchen? Petrus hat die Führung des Herrn erlebt. Petrus zog überall hindurch, aber der Herr führte ihn an dem Ort, wo er ihn haben wollte. Vertraue auf Gottes Führung und flehe um Gottes Führung. Bitte darum, dass der Herr dich so verändert, dass du für andere lebst, dass du deine Augen offen hast und dass du die Situation, in die der Herr dich führt, gebrauchst zu seiner Ehre und zum Wohl der Menschen. Das vierte ist, wenn du dienst, dann in dem Namen Jesu und zu seiner Ehre. Petrus rühmt sich hier nicht. Er weiß, dass er nicht der Heiler ist. Es ist der Herr. Und wir lesen dann auch, die Menschen, die dort wohnten, die bekehrten sich zu wem? Zu Petrus? Die bekehrten sich zum Herrn. Petrus war kein Wunderheiler, der Aufmerksamkeit für sich selbst wollte. Das ist nicht immer zu verhindern, wir wissen das, weil Paulus und Barnabas in Lystra auch zu Zeus und zu Hermes gekrönt werden sollten. Die wurden als Götter erklärt. Aber was taten die beiden dann? Sie zerrissen ihre Kleidung und haben gesagt, wir sind Menschen genauso wie ihr. Wenn du anderen dienst, wenn du anderen Gutes tust und wenn der Herr dich gebraucht zum Segen für andere, dann betone, dass es Christus ist und nicht du. Rühme dich niemals der Dinge, die du tust im Namen Jesu, sondern achte darauf, dass Jesus gerühmt wird. Petrus sagt, Jesus Christus heilt dich. Es ist Jesus. Schau nicht auf mich, rühm nicht mich, rühme Jesus allein. Petrus beschreibt das in seinem ersten Brief in Kapitel 4, wozu Gott uns überhaupt Gaben schenkt, die hilfreich sind für andere. Und er sagt dort ab Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, jeder Einzelne, jeder in der Gemeinde. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenen Gnaden Gottes. Wenn jemand redet, so rede er Aussprüche als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem, was? Damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Gnadengaben, die Gott uns schenkt in der Gemeinde, dienen nicht dazu, dass Menschen gerühmt werden oder Menschen in den Mittelpunkt rücken, sondern sie dienen dazu, dass Gott durch Jesus Christus gepriesen wird, und zwar in aller Ewigkeit. Weil er gibt uns die Gaben, er schenkt uns die Kraft und er ist es dann auch, der den Ruhm und den Lob dafür empfangen sollte. Darum, wenn du dienst, dann niemals in deinem Namen und zu deiner Ehre. Verweise auf Christus und Christus allein. Menschen sollen zu Jesus finden und bei ihm bleiben. Es ist auch wunderbar, was hier steht. Es heißt hier, Petrus zog überall hindurch und dann kam er auch zu den Heiligen hinab. Es ist keine Heiligenverehrung. Da ist nicht der große Apostel. Ja, er ist der große Apostel, aber er ist doch nur einer der Heiligen. Er ist Mitknecht. Jeder Christ ist ein Heiliger. Christus allein soll gerühmt werden. Das führt uns zu dem fünften Punkt und dem letzten. Also wenn du glaubst, dass der Herr mit dir ist, wenn du das auch in seinem Namen tust und offene Augen dafür hast und anderen dienen willst und dir bewusst bist, dass der Herr durch dich wirken kann, dann fünftens doch, erwarte, dass der Herr auch wirklich wirkt und zu seiner Ehre Großes tut. Erwarte das doch auch, rechne doch damit. Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus Christus heilt dich, steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf. Petrus erwartet wirklich, er vertraut darauf, dass der Herr wirkt. Er muss nichts manipulieren, er muss nicht irgendwelche komischen Dinge erstmal machen. Er erwartet tatsächlich, dass der Herr eingreift. In dem Leben der Leute, mit denen er es zu tun hat. Hier sehen wir auch, wenn wir Menschen helfen, dann natürlich wollen wir Menschen helfen, sodass sie selbstständig werden. Er sagt nicht, und lass dir dein Bett machen oder wie auch immer. Er fordert ihn auf, das Bett selbst zu machen. Wenn wir Menschen beistehen durch die Hilfe Gottes, durch die Hilfe Jesu Christi, dann dazu, dass sie selbstständig werden und dass sie nicht abhängig sind von Menschen. Jesus sagt ja in Matthäus 28, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Sie sollen selbst lernen, alles zu tun, was Christus gelehrt hat. Aber schaut einmal, Petrus erwartet, dass der Herr etwas tut. Dass der Herr sogar etwas Großes tun kann. Wenn du wirklich Jesus im Fokus hast, einzelnen Menschen in ihrer Not siehst und dich ihrer annimmst in dem Namen Jesu, dann können große Dinge passieren. Das heißt hier in Vers 35, und es sahen ihn alle, die zu Lydda und in Charon wohnten, die bekehrten sich zum Herrn. Also Petrus investierte sich in einen Menschen und viele Menschen kommen zum Glauben. Verliere nie dieses Ziel aus den Augen, dass der Herr Menschen bekehren will, dass der Herr Menschen begegnen will, dass der Herr Großes tun will in unserer Mitte und an den Menschen. Erwarte das. Spurgeon hat seinen Schülern im Studium immer wieder gesagt, wenn ihr predigt und wenn ihr Dinge tut für den Herrn, dann erwartet auch wirklich, geht davon aus, dass der Herr etwas tut. Dass der Herr eingreift im Leben von Menschen. Auf übernatürliche Weise, womit wir überhaupt gar nicht gerechnet hätten, dass er Menschenherzen verändert plötzlich. Erwarte das. Bei ihm ist viel Kraft. Er ist der lebendige Gott. Leute, die... Wenn du mit den Evangelisieren gehst oder irgendetwas machst, die sagen, hat eh keinen Zweck. Wird sich eh niemand bekehren. Die in ihrer Familie sind und sagen, ja, bei meiner Familie ist Hopfen und Malz verloren. Da kann gar nichts mehr passieren. Und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt viele Beispiele. Glaubst du an die Kraft des Herrn? Und rechnest du damit, dass wenn er mit dir ist, dass er auch große Dinge tun kann? Es heißt in 2. Chronik 16, Vers 9. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Er steht denen treu bei, natürlich mit seiner Kraft und mit seiner Hilfe, die wirklich auf ihn gerichtet sind. Ich kann sagen von mir, dass das einer meiner großen Probleme ist, dass ich oft nicht damit rechne, dass der Herr wirklich was tut. Ich erinnere mich, als ich einmal in Süddeutschland war für ein paar Monate und in einer Gemeinde diente, während meiner Studienzeit. Ich wusste, ich werde in dieser Zeit auf einige Menschen treffen und das hatte ich noch nie gemacht, aber es ist jetzt auch nicht etwas, was ihr nachahmen sollt. Aber ich habe gedacht, während dieser Zeit, Herr, ich wünsche mir, dass du wenigstens eine Person zum Glauben führst. Nicht ich. Ich möchte das erleben, dass du, Herr, durch dein Wort jemanden bekehrst. Und ich habe mir dann eine 1 auf die Hand geschrieben und habe, damit ich jeden Tag daran erinnert werde und sage, eine Seele, wenigstens, Herr, rette eine Seele. Viele gute Gespräche gehabt und so weiter, aber ich bin nach Hause gefahren und ich habe von keiner Bekehrung gehört. Ich war enttäuscht. So. Ich habe gedacht, ja, dann, was bringt's erwarten und mit Gottes Kraft rechnen und so. Ich war enttäuscht. War ich da in meiner Enttäuschung und plötzlich klingelt es an der Tür. Ein Mann steht an der Tür, der normalerweise nicht mit mir spricht. Er schaut mich an und sagt, ich frage, was gibt's? Was ist? Und er sagt, ich möchte mich gern bei dir bedanken. Was ist passiert oder worum geht's? Und er sagt, ja, ein Familienmitglied von mir ist letztens in den Sonntag zuvor, als ich irgendwo gepredigt hatte, ist er zum Glauben gekommen, möchte sich taufen lassen und mir wurde später auch das Taufzeugnis zugeschickt. Und als ich das hörte, habe ich mich verabschiedet und so weiter, bin ich in mein Zimmer gegangen, habe geheult, bin auf die Knie gefallen und habe mich geschämt. Einfach nur geschämt. Und ich wusste, der Herr ist treu. Er tut Dinge. Ob ich das nun höre oder nicht, er wirkt. Ich bin derjenige, der untreu ist, der an ihm zweifelt, der nicht damit rechnet, dass er große Dinge tut. Rechne damit. Glaube, dass der Herr Dinge tut und dass er Menschen retten will und zweifle niemals an seiner Kraft. Wenn du an jemanden zweifelst, dann an dir. Aber zweifle niemals an der mächtigen Kraft des Herrn. Sei dir sicher, du wirst nicht enttäuscht. Er ist ein mächtiger Retter. Wenn du mit ihm lebst, wenn du in seiner Gegenwart bist, wenn du Menschen begegnest, dann rechne. Rechne damit, dass er etwas tut. Möge der Herr uns das schenken, dass diese Dinge in unserem Leben zu finden sind. Dass wir in diesen Dingen wachsen. Dass wir einander in diesen Dingen ermutigen und uns immer wieder daran erinnern, solange wir hier auf Erden wohnen. Dass der Herr in unserer Mitte wandelt und wohnt. Dass nicht wir die Entscheidenden sind, sondern dass er hier ist, Großes vorhat und Großes wirken kann, zu seiner Ehre allein. Sein Name sei gepriesen in alle Ewigkeit. Amen. Amen.